Scala hier, Ihr Kulturmagazin auf WDR 5. Es gibt so Lebensgeschichten, da bekommen die meisten von uns Minderwertigkeitskomplexe. Stellen Sie sich vor, da steht jemand auf den Bühnen der Welt und singt als Bassbariton vorzugsweise Wagner. Vorher hat er noch Philosophie, unter anderem bei Jürgen Habermas, studiert. Letztens erst einen vielfach ausgezeichneten Kurzfilm gedreht. Er verfasst Theaterstücke, schreibt Essays und hat auch noch den dritten schwarzen Gürtel in einer asiatischen Kampfsportart. Und das alles mit gerade mal 46 Jahren. Selçuk Kara heißt der Mann mit diesen vielen Talenten und jetzt hat er auch noch ein Buch, eine Autobiografie geschrieben. Türke, aber trotzdem intelligent. Er ist uns jetzt aus Bremen zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Kara.
Hallo, freut mich. Moin.
Türke, aber trotzdem intelligent, das klingt ein bisschen zynisch, das klingt auch provokativ. Was hat es mit diesem Titel auf sich?
Ja, es ist ein Hauskonzert bei meiner Klavierlehrerin, damals in Frankfurt. Ich habe die Goldberg-Variation gespielt, die Arie aus den Goldberg-Variationen und einige Variationen. Und ja, danach hat sie mich den Gästen vorgestellt, den Professoren und auch irgendwelchen bedeutenden Menschen aus der Stadt. Und da sagte sie, das ist Selçuk Kara. Er ist Türke, aber trotzdem sehr intelligent. Und ja, da dachte ich, dann nehme ich das doch mal. Als Titel.
Aber das ist ja eigentlich eine Beleidigung. Also ich meine, ist das eine Verarbeitung eines frühkindlichen Traumas?
Ich bin das gewohnt, um die Wahrheit zu sagen. Ich will jetzt nicht mit dem Türkenbonus kommen, aber es ist tatsächlich so, dass ich das mein Leben lang mit und durchmache. Selbst im Sport, wo man denkt, da ist das nicht so, da kamen natürlich andere Dinge. Es hat nichts mit Türke zu tun, sondern mit der Körpergröße. Da hat man gesagt, du bist zu klein für Basketball. Dann habe ich eben Basketball gespielt und kam bis zu den deutschen Meisterschaften. Und das war so mein Weg. Immer wenn jemand gesagt hat, das geht nicht, dann habe ich das gemacht. Das hat sich jetzt erst vor kurzem geändert.
Darauf kommen wir dann gleich zu sprechen. Ja. Weil wenn man das Buch liest, man folgt Ihnen ja wirklich durch Ihre Kindheit, durch Ihre Jugend bis heute. Und man hat immer das Gefühl, man muss Ihnen nur sagen, das kannst du nicht. Und Sie laufen auf zu Hochform auf.
Mittlerweile nicht mehr. Aber bis eben vor 10 Jahren war das noch so. Das ist vorbei. So kann man mich jetzt nicht mehr verführen mit, das kannst du nicht, die Zeiten sind vorbei.
Wenn wir so ein bisschen in Ihre Lebensgeschichte schauen, Sie sind in der Nähe von Frankfurt geboren, in einem Ort namens Langen. Ihre Eltern sind eben aus der Türkei nach Deutschland eingewandert. Ihre Mutter war Akademikerin aus gutem Hause. Sie hat hier in Deutschland auch Türkisch als Zweitsprache unterrichtet. Ihr Vater, wie Sie ihn beschreiben, ein Dörfler aus Anatolien, hat sich aber hier in Deutschland mit einer Textilfabrik selbstständig gemacht, später die halbe Verwandtschaft rübergeholt. Spielte denn bei Ihnen zu Hause Kunst, Literatur, Musik, spielte das eine Rolle oder wie haben Sie diese Welt überhaupt für sich entdeckt?
Nein, spielte überhaupt keine Rolle. Also meine Eltern hatten nichts dagegen tatsächlich, was mich doch gewundert hat, weil man in der Türkei sagt, dass Davulgir, Sunagir, Kızverilmez, man sagt, dass man einem Trommler und einem Flötenspieler keine Frau geben darf. Also man ist es nicht wert, Vater zu werden, Ehemann zu werden. Daher hat mich das doch gewundert, dass meine Eltern mich sogar unterstützt haben tatsächlich. Aber mit Musik, nein, es gibt keinen einzigen. Ich habe wirklich intensiv gesucht. Es gab Stifter von Museen und alles Mögliche, aber nicht keinen Musiker, keinen einzigen.
Aber wie sind Sie zur Musik gekommen?
Das war wieder mal Trotz, ja. Das war wieder so, dass ich habe Jazz und Soul gesungen. So, Ain't no sunshine when she's gone. Sowas in der Art und auch The Who, See me, feel me, touch me, listening to. Solche Geschichten. Und hat in der Schule haben wir Mozart behandelt und ein Lehrer sprach über die Arie des Osmin, erst geköpft, dann gehangen, dann gespießt auf heißen Stangen und wollte mir erklären, dass Mozart eben auch mit dem Text sehr gut umgehen konnte und dass der Osmin in Rage geraten ist und eben durcheinander kommt mit der Art des Folterns und Tötens. Und dann sagte ich, nein, er ist gar nicht durcheinander gekommen, weil er ist geköpft, dann gehangen, ist nicht gemeint, dass er erst geköpft wird und dann aufgehängt wird. Ohne Kopf geht es dann nicht, das meinte er damit. Und dann sagte ich, nein, damit ist das Schlachten gemeint, wie bei einem Hammel. Also erst geköpft, dann gehangen, damit das Tier ausblutet. Und das gefiel ihm nicht, dann wurde er ziemlich böse. Die Klasse gab mir recht. Und da sagte er, das entspricht nicht ihrem Kulturkreis, sie können überhaupt nicht mitreden. Und dann sagte ich, gut, dann werde ich Opernsänger. Und dann bin ich eben, habe ich dann beschlossen, an dem Tag Opernsänger zu werden und hatte aber nicht damit gerechnet, dass es eben ein bisschen länger dauert. Ich dachte, es dauert ein Jahr oder so.
Aber
zwei.
Warum? Ich meine, Sie waren doch beim Soul und beim Jazz schon. Wäre das nicht auch gut gewesen? Warum dann ausgerechnet die Oper?
Also wenn man beim Soul und Jazz ist, dann kommt man davon gar nicht weg. Also ich singe in Hagen mit der NDR Radiophilharmonie, habe ich im Wagner ja in Hagen aufgezeichnet mit Andreas Schager und Wolfgang Schöne und auf einem Beethoven-Fest Beethovens Neunte gesungen, auf Einladung von Nike Wagner. Also ich bin da schon recht, auf einem recht ordentlichen Niveau unterwegs. Aber Jazz und Soul, wenn man das gesungen hat, also gerade Soul und auch die, das sind ja auch Gospel-Elemente, den Blues und Spirituals, das verlässt einen nicht. Das ist immer drin und so singe ich mich auch ein. Also ich, wenn ich mich überhaupt einsinge, dann eher mit Jazz und Soul und da sind dann die Leute immer sehr verwundert, dass der Hagen dann erstmal Summertime singt oder irgendwelche Mahalia Jackson Songs und so bin ich. Also ich habe diese Musik habe ich nicht verlassen, nein.
Aber trotzdem nochmal, warum Oper und dann auch noch ausgerechnet Wagner? Ich meine, deutscher geht's ja nicht.
Ja, das ist eben, ich übertreibe es dann. Also ich habe mit Kampfsport angefangen und wollte eigentlich nur ein bisschen lernen und dann habe ich einen dritten schwarzen Gürtel gehabt. Ich habe ein bisschen getanzt, dann war ich Vize-Europameister im Jazz-Tanz. Ich habe mit Oper angefangen, weil man gesagt hat, ich kann es nicht und dann bin ich, waren für mich eher so diese Mittelmeer-Geschichten bestimmt, also so die südländischen Opern, also das, was ein Italiener singt, das italienische Fach. Und ich spreche Italienisch, parlo abbastanza bene italiano, ma la brababa, aber das hat mir nicht gefallen, das hat mir nicht genügt. Ich wollte tatsächlich dann auch in dieses deutsche Fach und zufälligerweise hatte ich dann eben einen sehr, sehr guten Lehrer, der im deutschen Fach weltweit unterwegs ist, Eike Wilm Schulte. Und der hat mich dann natürlich sehr gut eingeführt in dieses deutsche Fach.
Das klingt aber nach einem ziemlichen Ehrgeiz, der Sie so treibt.
Ja, das ist... Ja, tatsächlich, wenn ich mich nur auf die Oper konzentriert hätte, dann schon. Die meisten dachten ja, ich bin nur Opernsänger startet er jetzt nicht durch? Er singt ja eigentlich gar nicht so schlecht und jetzt singt er in diesem guten Haus, dann ist er wieder weg vom Fenster, dann kommt er nach einem halben Jahr wieder und singt wieder in einem guten Haus. Was ist das für eine sonderbare Karriere? Aber das war deswegen so, weil ich eben viele Dinge parallel gemacht habe. Erst seit einem halben Jahr wissen Leute, dass ich Drehbücher geschrieben habe, Theaterbücher geschrieben habe, Filme gemacht habe. Ich habe das ja unter Pseudonym gemacht. Und das war ein Ausgleich. Also man denkt, das ist eigentlich nicht machbar, diese ganzen verschiedenen Disziplinen. Aber gerade weil ich so viel gleichzeitig gemacht habe, war alles möglich. Weil es im Grunde Urlaub war, jeweils von einer anderen Disziplin. Urlaub von der Oper, die man sehr oft braucht übrigens, und war dann eben Film oder Drehbuch schreiben. Ich habe hinter Stefan Rutzowitzki, dem Oscar-Preisträger, ich habe am Theater in der Wien den Kasper gesungen im Freischütz und hinter ihm habe ich mein Drehbuch geschrieben, mein erstes Langfilm-Drehbuch, mein Kino-Drehbuch, das jetzt gefördert wird. Also ich habe es nicht geschrieben, sondern ich habe das Treatment geschrieben und es vorbereitet. Das heißt, ich habe immer versucht, die anderen Bereiche zu verbinden mit meinem Opernleben, also einen Ausgleich zu schaffen.
Giovanni Di Lorenzo hat letztens in der Talkshow zu Ihnen gesagt, er wäre glücklich, wenn er nur ein Zehntel Ihres Selbstbewusstseins hätte. Wo nehmen Sie das her?
Ich denke mir meinen Teil, wenn er so etwas sagt. Ich habe ihn wirklich sehr gern, nur so nebenbei. Das ist ja auch Kokettieren. Also man, wenn man so etwas sagt, dann weiß man ja auch, dass dann einem gleich die Frauenherzen zufliegen, die ihn dann beschützen wollen, sagen, ach, dann ist er wahrscheinlich nicht so und so. Also, naja.
Sie meinen, das war zwar Alpha-Männchen auf der Bühne.
Ich bin wirklich kein Alpha-Männchen. Also das sind dann so, das sieht so aus, aber ich bin wirklich sehr, wirklich kein Alpha. Ich bin.
Ich glaube, Bescheidenheit ist jetzt keine Tugend, oder?
Nein, ich bin es wirklich nicht. Ich habe ja diese Dinge aus einem Trotz heraus gemacht. Das sind ja Dinge gewesen, die ich konnte das ja am Anfang gar nicht bestimmen. Das hat ja nichts mit, wissen Sie, ein Alpha-Männchen ist eher so einer, der sich auf eine Disziplin konzentriert und sein Indikator ist Geld, seine Einnahmen.
Das ist kein Alpha-Männchen.
Und wenn man nach diesen Einnahmen geht, also nach den, dann sieht es bei mir ganz duster aus, weil ich habe, um meine Filme zu machen, erstmal Geld raus, also vorausgestreckt, aber ordentlich. Also der Indikator für Alpha-Männchen sind eigentlich immer, ist immer Geld, viel Geld und eine entsprechende Art von Frau. Und das habe ich nicht. Ich habe weder so eine Frau, noch habe ich das Geld, weil ich eben so viel parallel mache. Also Alpha-Männchen funktioniert bei mir wirklich nicht. Also ganz, ganz ehrlich nicht.
Gut, das lassen wir jetzt mal im Raum stehen. Sie haben natürlich jetzt eben diese unterschiedlichen Bereiche erlebt. Sie haben als Jugendlicher Sport gemacht, Sie haben Philosophie studiert, Sie haben die Opernausbildung gemacht, Sie reisen um die Welt. Wie ist es denn? Ist es tatsächlich immer noch so, dass es diese Schablonen im Kopf gibt, Türke und Hochkultur? Wie kann das zusammengehen?
Ja, das ist tatsächlich so. Ich war in Köln im Festengagement, später auch in Bonn. Und da kamen meine Kollegen und sagten, du bist doch gar kein Türke mehr. Was sprichst du immer von Türke? Und du bist doch ein Deutscher. Und kurz darauf ist in der Türkei irgendwas passiert, was Politisches. Und da haben genau die gleichen Leute dann eben gesagt, Selçuk, was ist denn in deinem Land los? Das ist schon so, dass man, oder ein anderes Beispiel, ich habe mein letzter Film, der auf dem New York City Film Festival gelaufen ist, überall in Montreal und wirklich viele, viele Preise gewonnen hat, da ging um die Shoah. Und die Filmförderung hat nicht begriffen, dass ein türkischstämmiger Deutscher einen Film über die Shoah machen will. Und wollte mir erklären, dass ich eben das doch besser werde, wenn ich etwas aus meinem Themenkreis mache. Also Türkenkomödien oder Fuck you Goethe oder so. Ich habe keine Ahnung. Und deswegen musste ich eben meinen ersten richtig aufwendigen Film im Grunde quasi selbst finanzieren. Und auch mein Kameramann, das muss ich dazu sagen, hat auch ordentlich Geld reingesteckt. Und das sind eben diese Punkte, wo ich dann sehe, nein, es ist doch so, dass man mir bestimmte Dinge eingesteht und sagt, du bist, es gibt einen bestimmten Bereich, dafür bist du da. Oder du bist jetzt, im Augenblick bin ich natürlich hervorragend geeignet als Speerspitze für die Migrationspolitik. Guckt da, bei dem funktioniert es und solche Geschichten, wo ich nicht gerne mitmache.
Das heißt, Sie fühlen sich auch in Anführungsstrichen als Vorzeigetürke instrumentalisiert?
Ja, man versucht es immer wieder. Also große Medienkonzerne versuchen das, Politiker, hochrangige Politiker. Und da mache ich eben nicht mit.
Und wie versuchen die das?
Sie laden mich zu Veranstaltungen ein, wo ich singen soll und auf einmal muss ich sprechen, zum Beispiel. Oder man sagt mir, dass in der Türkei eine türkisch-deutsche Universität eröffnet wird, ob ich dabei sein möchte und auf einmal merke ich, es geht in die politische Schiene. Das sind so Dinge, ja, die gefallen mir eben überhaupt nicht, weil ich bin dafür tatsächlich nicht geeignet. Also dafür war mein Weg zu ein bisschen zu steinig, das muss ich wirklich sagen. Es gab zu viele Hürden, die ich nehmen musste und das waren nicht diese üblichen Hürden, dass man an der Stimme arbeiten muss, dass man auch mal ein Tief hat, mal krank ist oder so etwas. Nein, es waren tatsächlich Dinge, die damit zu tun hatten, dass ich diesen Weg als erstes gegangen bin. Ich bin 69 geboren, ich war der Erste in meiner Stadt, der aufs Gymnasium kam. Ich bin, so hier, das sagte auf jeden Fall das türkische Konsulat, der erste in Deutschland geborene Türke, der die Aufnahmeprüfung einer deutschen Musikhochschule bestanden hat. Und das heißt, ich war immer der Erste und musste dann auch mit, es war weniger Lob, als dass man mich beobachtet hat. Also ich stand unter Beobachtung. Hat das denn wirklich verdient? Oder war das jetzt irgendwie, und es ging mir doch wirklich dann irgendwann auf den Nerv.
Und all das kann man nachlesen in dem Buch Türke, aber trotzdem intelligent, mein vollkommen verrücktes deutsches Leben. Geschrieben hat es Selçuk Kara. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Kara. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Das Buch ist erschienen bei Edelbooks, kostet knapp 15 Euro und die Infos im Netz unter wdr5.de.
Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.